Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Als der Schauspieler Jeremy Irons, Jurypräsident der 70. Berlinale, am Abend den Goldenen Bären vergibt, nennt er den Preisträgerfilm zart und niederschmetternd. Er erinnert an den Moment, als ein Fuchs vorbeihuscht, ein Auto auf der Straße stehen bleibt, ein Mann seiner Frau die Haare färbt.
A film both gentle and devastating. The moment a fox darts away, a car stalls on the road, a man helps his wife color her hair. Four stories showing the web of an authoritarian regime weaves among ordinary people, drawing them towards inhumanity. A film that asks questions about our own responsibility and choices we all make in life. The Golden Bear for Best Film goes to Mohammed Rousseloff for Barry's
Der Goldene Bär der Berlinale geht also an den iranischen Filmemacher Mohammad Rasoulof für seinen Film There is no evil, es gibt kein Böses. Vier Geschichten über ein autoritäres Regime, ein Film, der fragt, welche Verantwortung wir haben bei den Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen, so Jeremy Irons. Und dann gab's Standing Ovations und viele Tränen im Berlinale Palast. Wir haben das iranische Team sofort danach getroffen und werden die Juryentscheidungen der 70. Berlinale gleich bewerten. Selten sind bei der Berlinale-Preisverleihung so viele Tränen geflossen. Da hatte das beste Make-up keine Chance, als klar war, dass der iranische Film den Goldenen Bären bekommt. There is no evil von Mohammad Rasoulof. Er selbst konnte nicht nach Berlin kommen, weil ihm sein Reisepass entzogen worden ist. Man hat ihn letztes Jahr wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit und Verbreitung von Propaganda gegen die islamische Regierung verurteilt. Er muss für ein Jahr ins Gefängnis, was jederzeit passieren kann. Entsprechend bewegend war die heutige Preisverleihung. Den Goldenen Bären hat seine Tochter Baran entgegengenommen, die in dem Film auch mitspielt. Susanne Burg aus unserer Filmredaktion hat direkt nach der Gala das iranische Filmteam treffen können. Guten Abend.
Guten Abend.
Ja, wie haben die auf den Preis reagiert?
Ja, Sie haben ja schon gesagt, alle waren sehr gerührt. Es war immer wieder ja auch schon bei der Rede auf der Bühne davon die Rede, dass Mohammad Rasoulof eigentlich auch auf die Bühne gehört. Seine Tochter Baran Rasoulof sagte, sie sei glücklich und traurig zugleich über den Preis. Wie Sie schon sagten, sie spielt in dem Film mit, wohnt in Hamburg. Der Film entstand ja mit viel Risiko, auch persönlichem Risiko, denn es ist ein Film, der ohne Drehgenehmigung gedreht wurde und der sehr starke Bilder gegen das iranische Regime findet. Es geht darin ja in vier Episoden um die Todesstrafe. Aus verschiedenen Perspektiven wird die Frage gestellt, wie diejenigen, die die Todesstrafe vollziehen, moralisch damit umgehen und wie viel zu Zivilcourage, also auch Nein sagen, eigentlich möglich ist in einem totalitären Staat. Ich habe dann nach der Preisverleihung kurz auch das Team beobachtet und es herrschte schon so eine gewisse Nervosität vor, was nun wohl passieren wird nach diesem Preis und nachdem dieser Film nun auch in der Welt ist. Ich habe kurz mit der Tochter Baran Rasoulof sprechen können und mit einem der Produzenten, mit Kaveh Farnam, und ich habe ihn gefragt, ob der Goldene Bär jetzt die Situation für Mohammad Rasoulof besser macht oder schwieriger machen wird.
The acting and reaction of the regime.
Die Reaktion des iranischen Regimes ist sehr unberechenbar. Wir haben gelernt, dass wir es nicht mit einer sehr organisierten Struktur zu tun haben. Sie treffen an unterschiedlichen Tagen unterschiedliche Entscheidungen. Manchmal sind sie nervös, manchmal nicht. Wir wissen nicht, was passiert mit Mohammad, aber wir hoffen, dass ein Erfolg wie dieser andere Menschen in einer ähnlichen Situation ermutigt, weiterzuarbeiten.
Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass die Berlinale einen Preis an den Iran vergibt. 2015 bekam Jafar Panahi den Goldenen Bären für Taxi Teheran und konnte nicht kommen. Wissen Sie, wie sehr das iranische Regime einen Preis wie den Goldenen Bären wahrnimmt?
Auch das wissen wir nicht. Vielleicht zeigen sie ein Interesse, vielleicht nicht. Sie werden wahrscheinlich die Nachrichten darüber stoppen. Aber ein Preis in einem internationalen Festival für einen solch unabhängigen Film, das erfreut sie natürlich nicht. Wenn wiederum ein Film ihrer Organisation, der Revolutionsgarde, zu einem Filmfestival kommt, sind die Nachrichten voll davon. Wir wissen es also nicht und ehrlich gesagt, es ist uns auch egal.
So, we don't know. And to be honest, we don't care.
Baran Rasulov, Sie sagten bei der Preisverleihung, Sie sind zugleich glücklich und traurig, dass Sie den Goldenen Bären für Ihren Vater entgegennehmen konnten. Welche beiden Herzen schlagen da in Ihrer Brust?
Das ist eine sehr schwierige Frage, aber ich weiß nicht. Ich würde sagen, natürlich ist das Gefühl von Glück ein bisschen mehr, weil im Endeffekt zeigt dass das all die Mühe und die ganze Arbeit und diese ganzen Risiken, was die Kollegen gemacht haben, sich gelohnt hat. Und ich freue mich natürlich auch für ihn, auch wenn er nicht da sein kann. Deswegen sind wir natürlich auch alle glücklich.
Kavi Farnam, Sie haben gestern bei der Pressekonferenz gesagt, dass wir derzeit nur 10% des Potenzials iranischer Filmemacher zu sehen bekommen. Wie bekommen wir die anderen 90% zu sehen? Werden die Wahlergebnisse im Iran helfen?
No, there is no election in Iran at all.
Nein, es gibt keine Wahlen im Iran. Wir glauben nicht daran, dass es so etwas wie freie Wahlen im Iran gibt.
Was muss also passieren, dass wir die anderen 90% zu sehen bekommen?
Ich weiß die Antwort, aber ich möchte sie Ihnen nicht geben. Ich hoffe, dass sich die gesamte Gesellschaft so ändert, dass die Redefreiheit und künstlerische Freiheit und Freiheit überhaupt akzeptiert.
Soweit also der Produzent des Films There is no evil, Kaveh Farnam.
Einer der silbernen Bären, der bleibt ja in Berlin. Die Schauspielerin Paula Beer hat ihn bekommen. Da haben wir sie schon gehört, werden wir gleich nochmal abspielen. Also nochmal einer der silbernen Bären, der bleibt in Berlin. Die Schauspielerin Paula Beer hat ihn bekommen für ihre Rolle in Christian Petzolds Film Undine. War das zu erwarten?
Ja, die Jury hat gesagt, es war eine schwierige Entscheidung. Es gab so viele gute weibliche darstellerische Leistungen, aber sie konnte nur eine gute Entscheidung treffen. Christian Petzolds Film greift ja den Undine-Mythos um die Wassernixe auf, macht daraus sein heutiges Märchen. Paula Beer spielt Undine als moderne Frau, aber doch mythisches Wesen. Ich habe sie auch kurz getroffen, wir haben sie eben schon gehört. Ja. Ich habe sie erstmal darauf angesprochen, dass sie ja schon so viele Preise hat, vom Grimme-Preis über den Deutschen Fernsehpreis bis zum Deutschen Schauspielpreis. Jetzt kommt auch ein silberner Bär hinzu. Was bedeutet der Ihnen, wollte ich wissen.
Ich glaube, weil es ein Festivalpreis ist, ist es noch mal unwahrscheinlicher, dass man da zur Erwägung gezogen wird. Überhaupt, dass ein Film in den Wettbewerb eingeladen wird, ist so ein Geschenk. Und deswegen kann ich das irgendwie gar nicht glauben, weil das in meinen Augen so völlig unwahrscheinlich ist, dass man da jemals steht.
Die Jury hat sie auch ausgezeichnet, weil sie eine Frau darstellen, die durch etwas Größeres schreitet als die Liebe. Sie spielen ja eben die Protagonistin in Christian Petzolds Undine, die ja auch eine mythische Figur ist. Entspricht das ihrer Intention, der Figur?
Ja, total. Und es ist so schön, dass das aufgeht, weil das weiß man ja davor nie. Also Undine ist eben eine Märchenfigur und kommt aus der Mythologie und es gibt diese große Sage um sie. Und gleichzeitig, wenn man das liest, weiß man ja auch nicht, wie soll das funktionieren, ohne dass es vielleicht pathetisch wird oder dass es man am Ende denkt, irgendwie hat die Figur einfach einen Knall. Und deswegen freut mich das total, dass das jetzt scheinbar irgendwie aufgeht. Und das mag ich an dem Film so gerne, dass es eben um so große Gefühle geht. Und ich finde, gerade so, wenn man sich mal anschaut, was in der Welt passiert, ist, finde ich, ein Appell an die Liebe wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, nur das kann helfen.
Das sagt also Paula Beer über ihre Rolle als Undine.
Susanne Burg über die glücklichen Berlinale Preisträger dieses Abends, die Schauspielerin Paula Beer und das iranische Team um den Regisseur Mohammad Rasulov. Unsere Filmredaktion ganz nah dran, gleich nach der Preisverleihung am Potsdamer Platz. Herzlichen Dank dafür fürs Erste. Und jetzt wollen wir hören, wie die erste Ausgabe des neuen Führungsduos der Berlinale Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian insgesamt zu bewerten ist. Ob die beiden dem Publikum und den Fachbesuchern schon sowas wie eine eigene Vision präsentiert haben. Fliegender Wechsel am Mikrofon in unserem Berlinale-Studio am Potsdamer Platz. Patrick Wilinski ist ans Mikro gerückt. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Der Goldene Bär an Mohammad Rasulovs Film There is no evil, das ist ja eigentlich eine klassische Berlinale-Auszeichnung. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat gesagt, die Berlinale stärke erneut verfolgten Künstlern im Iran den Rücken und betone die Rolle der Künste gerade in autoritären Regimen. Ist das also vor allem eine politisch motivierte Entscheidung oder hat der Film Sie auch künstlerisch überzeugt?
Ja, es scheint so ein bisschen, als wäre dieser Nimbus des politischen Festivals der Berlinale stärker als jede Agenda eines neuen Festivalleiters. Man kann den Film nicht sehen, ohne an diese heikle Situation von Rasulov zu denken, daran, dass er jetzt auch eine einjährige Gefängnisstrafe antreten muss, wegen unhaltbaren Vorwürfen übrigens, dass er dann immer doch wieder clevere Schlupflöcher sucht, um zu drehen. Aber There is No Evil, Sie haben es ja schon gefragt, ist auch für meine Verhältnisse ehrlich gesagt ein sehr guter Film. Einer, der in Rasulovs Werk auch eine neue Klangfarbe findet. Bislang waren seine Filme zwar düster und bitter, so wie dieser hier, aber immer noch sehr konnotiert mit einer Art poetischer Mystik, die wir mit dem iranischen Kino auch verbinden. Und hier ist das nicht mehr der Fall. Diese vier Kurzgeschichten, in denen es immer um die Folgen der Todesstrafe geht, die sind vielleicht mehr Melodram orientiert. Das ist mehr direkter als subtiler Sozialrealismus. Aber dennoch gibt es eine ausgesprochen schöne Klarheit und Wut in diesem Werk. Und im Grunde arbeitet sich Rasulov ja an der Frage ab, wie steht es mit der eigenen Verantwortung in der Kette der Verantwortlichkeiten? Schweige ich? Mache ich mit? Und das sind ja schon große moralische Fragen, die ja zum Beispiel schon Hannah Arendt interessiert haben, als sie über die Banalität des Bösen nachdachte.
Favorit unter den FilmkritikerInnen war seit Tagen, bevor der iranische Film Premiere hatte, das Abtreibungsdrama der Amerikanerin Eliza Hittman, Never, Rarely, Sometimes, Always. Sie bekommt den großen Preis der Jury. Steht wohl für sowas wie ein modernes US-Independent-Kino.
Ja, absolut. Eliza Hittman war auch deshalb eine Kritikerinnen-Favoritin, weil ihr Film sehr stark in einer Tradition des Neorealismus steht, also einer Art des Erzählens, die sich nicht so sehr für Debatten und Diskurse der eigenen Figuren interessiert, sondern mehr für ihre Position in der Welt. Sie folgt ja einer 17 Jahre alten Teenagerin, die schwanger wird und abtreiben möchte, aber in Pennsylvania, da wo sie lebt, ist das verboten, also fährt sie mit ihrer Cousine nach New York. Und wer sie geschwängert hat, erfahren wir nicht. Es wird auch nicht diskutiert, ob oder wie abgetrieben werden soll. Wir erfahren alles nur immer über die Situation, über die Prozeduren, die Hindernisse. Und so wird diese Odyssee der Selbstbestimmung auch noch so mit Motiven des Teenager-Films angefüttert, wo ja diese Reise nach New York immer so ein Befreiungsschlag ist. Aber hier wird das alles in sehr heikles, realistisches Terrain überführt. Und man hat einfach auch gesehen bei der Dankesrede von Eliza Hittman, dass sie diesen Film allen Organisationen widmet, die in den heutigen Vereinigten Staaten sich für Frauen in allen Lebenslagen und auch häufig gegen das bestehende Recht einsetzen, ihnen Schützenhilfe geben und ihnen überhaupt helfen.
Paula Beer haben wir ja eben schon gehört, ausgezeichnet als beste Darstellerin für ihre Rolle in Christian Petzolds Film Undine. Womit genau aber hat die Jury sich jetzt überzeugen lassen von ihrem Spiel?
Es gab wirklich viele Frauenfiguren. Interessanterweise tendierte aber das andere, was wir gesehen haben, stark zum üblichen Method Acting. Also auch das, was man gerne auszeichnet. Und ich finde es eigentlich schön, von der Jury eine Performance zu nehmen wie die von Paula Beer, die eher spröde ist, aber auch fast unmöglich scheint. Denn sie spielt ja Undine, eine Figur, die es nicht gibt. Ja, eine sagenhafte, mythenhaftes Seewesen, das aber in Berlin einen ziemlich direkten Job hat, eine Stadthistorikerin spielt, in einer Stadt, die sie irgendwie nicht heimisch werden lässt. Und sie gehört nicht dazu. Und es ist einfach schön zu sehen, wie sie das Realistische der Stadtführerin spielt, sehr überzeugend, auf der anderen Seite noch diese ganze romantische Märchenwelt verkörpern muss. Und ich finde es auch schön, weil dieser Preis ja eine große Tradition für gerade deutsche Schauspielerinnen hat. Nina Hoss, Birgit Minichmayr, Julia Jentsch, Sandra Hüller, Nadja Uhl, sie alle haben diesen Preis schon gewonnen. Und ich finde, es ist folgerichtig, dass diese 25 Jahre alte, hochtalentierte Schauspielerin diesen Preis gewonnen hat.
Auch das sehr umstrittene Dau-Projekt hat einen Preis bekommen. Das mag manche irritieren. Hier wurde der Kameramann Jürgen Jürges für seine künstlerische Leistung ausgezeichnet. Sieht so aus, als hätte die internationale Jury ihre Preise jetzt möglichst breit gestreut, um möglichst viele Filme da irgendwie zu bedienen.
Ja, aber ich hatte auch das Gefühl, dass die Jury damit diese unterschiedlichen Angebote, die Carlo Chatrian, der künstlerische Leiter, mit seinem Team programmiert hat, dass diese Jury das auch als eine Art Vielfalt begriffen und anerkannt hat. Ich habe auch so gesehen, dass sie bemüht waren, alte Meister auszuzeichnen, zum Beispiel den Südkoreaner Hang Sang-soo als besten Regisseur und dann wieder diese italienischen Brüder Damiano und Fabio Di Nonchenzo, die erst ihren Zweitlingsfilm Bad Tales hier vorgestellt haben. Also auch in Anbetracht der Tatsache, dass man hätte sehr schlechte Filme auszeichnen können, bin ich dann doch sehr zufrieden.
Die Erwartungen an Carlo Chatrian waren sehr hoch, gerade weil seinem Vorgänger Dieter Koslik häufiger vorgeworfen wurde, er habe keine cinephile Ader, er würde oft die falschen Filme einladen. Wie schneidet Chatrians Berlinale-Debüt also jetzt bei Ihnen ab?
Es war jetzt sicherlich nicht der ultimative Wettbewerb, mit dem auch Chatrian selber in die Geschichte dieses Festivals eingehen möchte. Aber ich fand schon, dass ich eine kuratorische Handschrift bemerkt habe, als hätte Carlos Chatrian uns herausfordern wollen und fragen wollen, was ist das noch, das Autorenkino im Jahr 2020? Wohin läuft es? Erkaltet es in diesen Bauchbepinselungen alter Meister wie Abel Ferreira oder Philippe Garrel? Oder finden wir das vielleicht dann doch eher in so einem megalomanen Projekt wie DAO? Und ich finde, das Scheitern und auch so die Grenzüberschreitung des Autorenkinos einmal zur Diskussion zu stellen, das ist vielleicht nicht modern und auch nicht perfekt und bestimmt entspricht es auch nicht dem Zeitgeist, aber ich fand es ziemlich toll, dass wir jeden Tag im Kino uns über diese Bilder beugen mussten und Fragen beantworten. Was ist der Wahrheitsgehalt der Bilder? Wann wird es obszön? Wann wird es drastisch? Muss das sein? Was sind die Mittel der Kunst? Das sind Fragen, die hier ganz direkt gestellt worden sind. Und es war eben nicht so eine Berlinale, wo uns Papa an die Hand genommen hat und über die Straße gebracht hat. Wir mussten uns schon hier verhalten. Es war eine sehr erwachsene Berlinale.
Sehen Sie denn irgendwo auch noch Handlungsbedarf? Also müssen Chatrian und Mariette Rissenbeek noch Dinge angehen, um die Berlinale zukunftssicher aufzustellen?
Ja, mir erscheint vor allem ehrlicherweise die Infrastruktur hier ein Riesenproblem zu sein. Man muss irgendetwas tun, dass hier dieses Festivalgefühl wieder herkommt. Dieser Nichtort Potsdamer Platz, der muss anders bespielt werden. Hier gibt es auch etliche Bauvorhaben, die nicht vorankommen. Das funktioniert nicht. Die Leute können nicht in U-Bahn stecken bleiben, wenn sie nicht ins Kino kommen. Das gilt für Fachbesucher wie für normales Publikum. Das funktioniert so nicht. Und filmisch sollte Chatrian versuchen, langsam auch daran zu arbeiten, Namen zu bekommen, von denen man immer sagt, die sind für andere Festivals ab. Das kann ruhig auch ein großer Name sein, wie ein Almodovar oder so weiter. Das schafft er schon. Ich traue ihm das auch zu. Das könnte natürlich durch eine bessere Profilierung dieser ganzen Nebensektion auch noch funktionieren. Es sind noch etliche Baustellen, aber mein Vertrauensvorschuss an die beiden, der ist noch recht groß und der ist noch lange nicht aufgebraucht.
Patrick Wilinski mit einem Schlusswort zur 70. Berlinale. Am Abend wurden die Bären vergeben und die haben wir allesamt auch online für Sie zusammengestellt. Die eisige Stimmung bei der Verleihung der französischen Filmpreise César haben wir schon gestern Abend hier in Fazit mitbekommen. Doch der richtige Eklat, der folgte erst nach dem Ende unserer Sendung. Deshalb will ich heute nochmal darauf eingehen. Polanski war für seinen Film J'accuse, Intrige, in 12 Kategorien nominiert. Allerdings steht er ja als Person in der Kritik. Mehrere Frauen werfen ihm sexuelle Belästigung und Vergewaltigung vor. Als Polanski dann gestern Abend tatsächlich mit 3 César ausgezeichnet worden ist, haben prominente Filmschaffende die Gala aus Protest verlassen. Wie es weiterging und welche Reaktionen es heute in Paris darauf gegeben hat, das kann uns Sabine Glaubitz berichten. Sie arbeitet für die Deutsche Presseagentur in Paris. Guten Abend, Frau Glaubitz.
Guten Abend, Frau Bürger.
Beste Literaturverfilmung, beste Filmkostüme und vor allem beste Regie. 3 César für Roman Polanski. Wie stark polarisiert diese Preisvergabe die französische Öffentlichkeit?
Ja, Sie haben es ja schon angedeutet. Die Stimmung war eiskalt. Interessant auch, dass selbst die Moderatorin der Zeremonie, Florence Foresti, nach der Gala auf Instagram gepostet hat, dass sie sich angeekelt fühlt durch diese Vergabe des Preises. Interessant auch, dass zum Beispiel Fanny Ardant, die an dem Abend ja einen Preis für die beste Nebenrolle bekommen hat, sich gegenteilig dazu geäußert hat. Sie meinte, sie sei glücklich für Polanski, was natürlich heute für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Und sie sagte noch, wenn ich liebe, dann liebe ich leidenschaftlich. Also die ganze Polanski-Polemik polarisiert, hat auch schon im Vorfeld sehr stark polarisiert und heute natürlich noch mehr, denn auch die Organisationen, die demonstriert haben vor der gestrigen Veranstaltung, werden wahrscheinlich auch weiterhin demonstrieren gegen den Preis.
Wie hat denn
gegen Polanski.
Wie hat denn Frankreichs Kulturminister darauf reagiert heute?
Also Frank Ries, der hatte sich schon 2 Tage zuvor daraufhin geäußert und meinte, er hoffe, dass Polanski nicht den Preis als beste Regie bekommt, wenn überhaupt, denn eher bester Film. Denn bei bester Film wird damit auch die ganze Filmcrew ausgezeichnet. Hingegen beste Regie bedeutet, dass man damit auch den Mann feiert, also nicht den Film.
Und so ist es gekommen.
Den Mann. Und er hat ihn bekommen. Richtig, das war das Überraschende. Weil im Vorfeld, wie gesagt, das waren 2 Tage vor der eigentlichen Veranstaltung, hatte Frank Richter sich im Radio dazu geäußert. Aber das ist ja nun das Ergebnis, kennen wir. Es kam nun zur Überraschung aller zu dieser Preisvergabe. Beste Regie.
Noch in der Nacht gab es heftige Proteste, auch unter Einsatz von Pyrotechnik vor dem Lokal, in dem gefeiert werden sollte. Wer führt diese Proteste an und werden die jetzt weitergehen?
Also es gibt verschiedene Organisationen. Da gab es unter anderem die Nutut oder Onze le Féminisme. Und heute hatten sie eine Vertreterin gerade von Onze le Féminisme in den verschiedenen Radiosendern. Und sie meinte durchaus, dass die Demonstrationen und die Proteste vor allen Dingen weitergehen und vor allen Dingen auch am 8. März, Tag der Frau.
Es geht in diesem Film ja um die Dreyfus-Affäre, einen der größten Justizirrtümer Frankreichs. Wir haben mehrfach darüber berichtet. Es geht um Antisemitismus, also ein Thema, das in der französischen Gesellschaft besonders relevant ist. Wird das jetzt nochmal neu diskutiert, ob man den Film von möglichen Verfehlungen seines Regisseurs trennen kann? Wie geht die französische Presse heute darauf ein?
Weniger. Die Frage nach der Trennung stellt sich weniger, sondern eher, wie es mit der Akademie der Césars weitergehen soll. Und die ist ja nun im Vorfeld der Vergabe schon zurückgetreten, das war Mitte Februar. Und das ist eher die Frage, wie es da jetzt weitergehen soll. Vor allen Dingen, also es ist eine 21-köpfige Führungsspitze, die zurückgetreten ist. Und jetzt geht es darum natürlich, wer da jetzt nun reingewählt werden soll, reinkommt. Und unser französischer Kulturminister wünscht sich vor allen Dingen eine Erneuerung dieser Akademie. Das ist eher die Diskussion.
Mhm. Und darüber wurde auch heute vor allem diskutiert oder unter welchem Zeichen stand dieser heutige Tag?
Der heutige Tag, glaube ich, war erstmal eine gewisse Schockreaktion, denn ich glaube, niemand hat nach dieser ganzen Polemik im Vorfeld damit gerechnet, dass Polanski mit einem Hauptpreis ausgezeichnet wird, eventuell Nebenpreise, aber Hauptpreise wohl nicht. Und darum waren die Reaktionen dementsprechend heute auch in den Zeitungen, in den Medien. Wie gesagt, auch Frank Riester war etwas überrascht, dass es zu diesem Preis kommen konnte und verlangte eine Erneuerung der Akademie, die nun auch zurückgetreten ist, ne, Mitte Februar.
Die Schauspielerin Adèle Haenel hatte als eine der ersten gestern Abend den Saal verlassen und das Ganze als Schande bezeichnet. Sie wirft Frankreich vor, die ganze MeToo-Debatte verschlafen zu haben. Kommt hier jetzt möglicherweise mit Verspätung etwas in Bewegung in Frankreich?
Auf jeden Fall. Und da spielt auch Adèle Haenel eine große Rolle, denn sie hatte Ende letzten Jahres Anzeige erstattet gegen einen Regisseur, mit dem sie ihren ersten Film gedreht hat. Und zwar Anzeige wegen sexueller Belästigung, Missbrauchs Minderjähriger. Denn damals war sie zwischen 12 und 15 Jahren. Also sie ist durchaus sehr wichtig in dem, was derzeit hier in Frankreich passiert. Hinzu kommt auch dieser Missbrauchsskandal um den bekannten Schriftsteller in Frankreich, wahrscheinlich weniger in Deutschland, Gabriel Matzneff. Dieses Buch wurde Anfang Januar auf den Markt gebracht. Das heißt Le Consentement, die Einstimmung. Und da berichtet die Autorin auf 200 Seiten, wie in den 70er, 80ern und noch 90er Jahren ein ganz bekannter Schriftsteller mit seiner Pädophilie Erfolg hatte. Denn er hat es schamlos, kann man schon sagen, niedergeschrieben auf seinen Seiten. Das heißt, im Grunde waren seine ganzen Abenteuer mit Minderjährigen, dienten ihm als Inspirationsquelle für seine zahlreichen Romane und Essays.
Also auf jeden Fall ein Thema, das die französische Öffentlichkeit weiter bewegt. Es soll für morgen Mittag eine Demonstration in Paris geplant sein. Wissen Sie darüber was?
Nein, leider nicht mehr. Leider nicht mehr als hier.
Die Pariser Proteste gegen die César-Ehrungen für Roman Polanski hat die dpa-Mitarbeiterin Sabine Glaubitz in Paris eingeordnet. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Glaubitz.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die komplette Redaktion der französischen Filmzeitschrift Cahiers du Cinéma ist nach einem Eigentümerwechsel zurückgetreten, weil sie um ihre redaktionelle Unabhängigkeit fürchtet. Zu den neuen Aktionären gehörten 8 Produzenten. Dadurch entstehe ein Interessenkonflikt für kritische Veröffentlichungen, werden die 15 Journalisten im britischen Guardian zitiert. Im vergangenen Monat wurde die Zeitschrift an 20 Anteilseigner verkauft. Darunter sind auch die erwähnten Produzenten. Erstmals seit 1535 hätte heute wieder ein katholischer Gottesdienst in der reformierten Kathedrale Saint-Pierre in Genf stattfinden sollen. Doch das Coronavirus machte den Veranstaltern in der Stadt von Reformator Johannes Calvin einen Strich durch die Rechnung. Gestern wurden in der Schweiz Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern verboten, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Das Verbot gilt zunächst bis zum 15. März. Auch der Restaurantführer Guide Michelin hat die für Dienstag geplante Sterneverleihung in Hamburg wegen des Coronavirus abgesagt. Die Auszeichnung der Restaurants erfolge in einer digitalen Pressekommunikation, hieß es in einer Mitteilung. Der österreichische Dichter und Schriftsteller Hans Eichhorn ist im Alter von 64 Jahren nach längerer Krankheit gestorben. Das teilte seine Familie mit. Seine Gedichte seien von visueller Kraft geprägt, von großem Feingefühl für die minutiöse Beobachtung von Dingen, Menschen, sozialer Ausgrenzung und gesellschaftlichen Fehlentwicklungen, hieß es über Eichhorns Dichtung bei der Verleihung des Georg-Trakl-Preises im Jahr 2019. Seine Texte beschäftigten sich oft mit der Natur seiner österreichischen Heimat. Im Nebenerwerb war Eichhorn Fischer am Attersee im Salzkammergut. Seine letzte Veröffentlichung war die in diesem Jahr erschienene Prosasammlung »Ungeboren«.
Friedrich Wirwig mit den Kulturnachrichten. Knapp 3 Jahre war Jo Fabian Schauspieldirektor am Staatsschauspiel Cottbus. Die Nachricht, dass der kommende Intendant Stefan Merki Fabians Vertrag nicht verlängert und stattdessen Ruth Heinen engagiert, die hat das Publikum und Theaterleute polarisiert. Seit den späten 80ern hat sich Jo Fabian mit performativen, bildgewaltigen und assoziativen Inszenierungen einen Namen gemacht. Manche sagen, Fabian sei eine Marke, eine der wenigen aus dem Osten. Heute Abend nun hatte seine letzte große Inszenierung als Schauspieldirektor in Cottbus Premiere. Auf seinen Faust lässt er jetzt einen Antifaust folgen.
Antifaust ist nicht nur die Quintessenz der Arbeit mit dem Ensemble sozusagen auf unbekanntem Terrain, sondern auch der Erfahrung, die ich von Anfang an hier gemacht habe. Und insofern ist es für mich viel freier und auch ein bisschen rücksichtsloser.
Jo Fabian über seinen Antifaust. Direkt aus der Premiere am Staatsschauspiel Cottbus kommt der Theaterkritiker Matthias Schmidt. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Jo Fabian spricht davon, dass er freier und sogar rücksichtsloser als sonst inszeniert hat. Wie hat sich das denn in der Aufführung gezeigt?
Naja, in einem Satz gesagt, wir haben einen Markenartikel gesehen, Sie erwähnten es, also dieser Antifaust ist ein echter Jo Fabian, sehr atmosphärisch, sehr dicht, also eine Idee, eine Bild, eine Klangorgie, möchte man sagen. Oder man sagt, er hat seinen Werkzeugkoffer ein letztes Mal für die Cottbuser große Bühne ganz weit geöffnet. Und das bezieht sich einerseits auf die Form, die wirklich sehr besonders ist, genauso aber auch auf den Stoff, der weit über den Faust hinausgeht. Im Grunde ist, was wir gesehen haben, eine Geschichte der Welt.
Angekündigt war das als Faust-Kommentar. Was für ein Text wird denn da gespielt?
Jo Fabian hat für diesen Abend selbst einen Text geschrieben, der von den mythologischen Anfängen der Menschheit über die biblischen Prophezeiungen bis hin zu den zivilisatorischen Entgleisungen des letzten Jahrhunderts reicht, den Kriegen, dem Leid, der Klimakatastrophe. Und dazu, zu diesem Text, dreht sich die Bühne unaufhörlich. Es gibt sozusagen kein Ende der Geschichte. Menschen suchen Halt und Orientierung. Kulturen kämpfen miteinander, sogar der Mensch gegen die Erde. Und am Ende sehen wir ein apokalyptisches Sterben, eine Endzeit im Grunde. Und was für Fabian bleibt, ist eben diese Frage, wenn es das ist, was vom Faust übrig bleibt, also von diesem faustischen Streben nach Erkenntnis und Fortschritt, wie konnte es dann passieren, dass dieses Stück zu einem Nationaldrama wurde, auf dem Sockel steht und dieser Mann quasi als identitätsstiftend verstanden oder missverstanden wird?
Allein wenn man in den Audiomitschnitt reinhört, dann bekommt man den Eindruck, klassisches Sprechtheater ist das nicht. Jo Fabians Antifaust, Matthias Schmidt in Cottbus, konnten Sie im Theater heute Abend mehr Text verstehen?
Ja, also es gibt 2 Teile. Im ersten Teil wird Jo Fabians Text gesprochen. Der 2. Teil besteht dann nur noch aus dieser Art Klang- und Musikcollage, die Sie eben eingespielt haben. Was hervorragend passt zu diesem düsteren Panoramabild auf der Bühne. Wir sehen die Menschheit in ihrem Überlebenskampf und auch dieses Bühnenbild an sich hat unglaublich viele Schichten. Es enthält Chiffren, ikonische Bilder, Gott, Teufel, fallende Engel, Himmel und Hölle. Das ist ein Tableau, in dem man unglaublich viel entdecken kann. Sozusagen ein dreidimensionales Hieronymus Bosch-Gemälde, könnte man sagen. Im 2. Teil laufen dazu dann noch Videoeinspielungen von Kriegen, von Katastrophen auf einer Leinwand. Es wird Live-Musik gemacht, wie wir es eben gehört haben. unter anderem von einer Cottbuser Legende, Chris Hinze von der Band Sando. Und die Stimmung dieser Musik ist apokalyptisch, mal ist sie auch mystisch, rituell. Das Ensemble stimmt als Chor in diesen Rhythmus ein, es kommen historische Originaltöne hinzu, die Suche nach einer neuen Weltordnung, die Gründung der UNO. Kurz gesagt, da steckt wahnsinnig viel drin. Und genau das ist es ja, was Jo Fabians Arbeiten oft ausmacht, diese Ideen- und Gestaltungsdichte. Und ich glaube, genau so wollte er sich eben den Cottbusern auch in Erinnerung rufen oder in Erinnerung bleiben bei ihnen.
Also eine große Text-Bild-Musik-Collage ohne klare Erzählung. Es klingt so, als hätte sie das richtig erreicht.
Also mich hat es erreicht und das dockt ja an eine Faust-Inszenierung an, die er gemacht hat am Cottbuser Theater. Und dieses Mal ist er selbst faustisch, beziehungsweise antifaustisch, kann man sagen, weil was er sucht, ist nicht, was die Welt zusammenhält, sondern eigentlich, was sie zerstört. Das ist zugegebenermaßen eine Herausforderung, denn diese vielen Verweise und Zitate auch nur ansatzweise zu erschließen. Ich glaube, da kann oder muss oder darf man auch einige Hausaufgaben mitnehmen aus dem Theater. Es ist gut vorstellbar, dass manche das auch als Überforderung verstehen oder gar als Anmaßung. Aber ich persönlich finde, hier wird ein ganzer Kosmos auf die Bühne gewuchtet. Das ist alles so aus einem Guss, das wird zusammengehalten von einer dunklen Poesie. Und wann hat man das schon mal? Ich glaube, das wird einer dieser seltenen Theaterabende werden, über den man später mal sagen wird, weißt du noch damals in Cottbus beim Antifaust, und sich freut, dass man dabei war. Also kurzum, ich finde, das war ein herausragender Abschied des Schauspieldirektors und vor allem des Regisseurs Jo Fabian aus Cottbus.
Weiß man schon, wo er hinwandert?
Jo Fabian freut sich, Freiräume zu bekommen, und ich glaube, es wird auch Angebote geben aus verschiedenen Regionen. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen.
Matthias Schmidt über Jo Fabians Antifaust, die Abschiedsinszenierung des Schauspieldirektors am Staatsschauspiel Cottbus. Die nächsten Vorstellungen sind am 5. März und am 4. April. Herr Schmidt, herzlichen Dank.
Gerne.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Aktionskunst, die den Staat provozieren soll, hat in Russland Tradition. Am bekanntesten ist bei uns sicher die Punkband Pussy Riot. Vor knapp 10 Jahren hat sie in einer Moskauer Kathedrale mit einem Gebet gegen Putin protestiert und Festnahmen als Teil der Kunst mit einkalkuliert. Seitdem hat sich Russland verändert und somit auch die Aktionskunst. Sie ist leiser geworden. Das hat unsere Korrespondentin Sabine Stöhr in dieser Woche bei einer Moskauer Ausstellung mit Workshops und Aktionen erleben können. Thematisch geht es um die Überwachung der Stadt, die mehr als 100.000 Kameras zur Gesichtserkennung hat. Moskau.
Ihr Gesicht gehört Ihnen, Ihr Gesicht gehört nicht Ihnen, Ihr Gesicht gehört Ihnen, Ihr Gesicht gehört nicht Ihnen. Und so geht das immer weiter. Eine in die Wand eingelassene kleine Videokamera spricht plötzlich die Besucher an und die zucken zusammen. Sie hinterlassen zu viele Spuren. Jetzt beobachten wir sie. Gesichtserkennung. Aufregerthema gerade in Moskau. Mit entsprechender Software zum Sammeln von Daten wurden schon weit mehr als 100.000 Kameras der Hauptstadt ausgerüstet. Der Moskauer Bürgermeister will mit ihnen Kriminelle schnell aufspüren können. Die Kameras hängen in Bussen, auf öffentlichen Plätzen, in Hauseingängen. Die 18-jährige Dasha, die die Performance mitorganisiert hat, regt das auf. Ja, sie haben bestimmt die Kameras in der Metro schon gesehen, auf Augenhöhe an den Durchlässen. Die kommen ganz nah an unsere Gesichter ran, hängen nicht mehr nur irgendwo an der Wand. Und wir wollen wissen, wo die Daten und Fotos von unserem Gesicht gespeichert werden und wer sie nutzt. Dazu gibt's von der Stadt aber keine Informationen. Außerdem stört die Kritiker, dass mit der Gesichtserkennung auch Leute aufgespürt werden können, die sich bei Protesten kritisch gegenüber der russischen Führung zeigen. Die Aktionskunst in Russland ist nach Pussy Riot und Piotr Pawlenski, der seine Hoden einst auf den Roten Platz nagelte, leiser geworden, weil sich das politische Umfeld verändert hat, sagt eine der in der Szene bekanntesten Aktionskünstlerinnen, Katrin Jenaschewa. Polizei und Festnahme als Teil der Kunst errege keine Aufmerksamkeit mehr. Weil mittlerweile ja jetzt alle verhaftet werden. Deswegen sehen wir unsere Aufgabe darin, mit Leuten vor Ort zusammenzukommen, mit konkreten sozialen Problemen, auch wenn das nur die kleinen Dinge sind. Um nicht nur mit den Machthabern, sondern mit unseren Mitmenschen in Dialog zu kommen. Die 26-jährige Katrin Jenaschewa mit dem schwarzen kurzen Bob engagiert sich mit ihren künstlerischen Aktionen nicht nur aktuell gegen die Gesichtserkennung, sondern vor allem viel gegen Folter und Gewalt. Gegen unmenschliche Bedingungen in der Psychiatrie ist sie vor 3 Jahren mit einem Krankenhausbett durch die Hauptstadt gezogen. Dabei haben es Künstler immer schwerer, erzählt Katrin Nenaschewa, weil die Führung die Schrauben anziehe. Mittlerweile könne unter dem Vorwand, die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu verletzen, fast jeder festgenommen werden.
Die Menschen sind schweigsam, aber wir wollen einen Dialog. Doch wir wollen einen Dialog,
sagt die Kamera zwischendrin. Tatsächlich finden die Menschen in dem Land, das immer wieder Repressionen erlebt, oft keine Worte für das, was sie beschäftigt. Sie ziehen sich in sich zurück. Die Arbeit mit diesen zurückgezogenen Leuten, der Versuch, ihnen ein Gesicht und eine Stimme zu verleihen, das ist die Aufgabe von uns Kunstaktivisten. Es sind vor allem junge Leute, Mitte, Ende 20, die sich die Aktionen der Künstler anschauen. Und sie kommt gut an. Die 25-jährige Maria ist dankbar für die Idee. Menschen eine Stimme geben, das ist eigentlich sowas wie das Recht auf Redefreiheit. Und damit beginnt ja eigentlich Demokratie, jede Veränderung in der Gesellschaft. Der 29-jährige Nikolai dagegen glaubt nicht daran, dass das was bringt, wenn schon große Proteste wie die im vergangenen Sommer nichts ausrichten könnten. Für seine Begleitung Alexandra hat das vor allem mit der älteren Generation und deren Angst zu tun vor Veränderungen. Alles, was wir von der älteren Generation, unseren Eltern hören, ist: Wollt ihr, dass die 90er zurückkommen? Alle sagen das, alle. Die alte Generation ist bereit, alles zu erdulden, und zwar noch ganz lange, und die jungen Künstler, die das hier veranstalten, eben nicht. Und die wollen vor allem eins: jedem Möglichkeiten aufzeigen, für seine Bürgerrechte einzustehen.
Sabine Stöhr über Moskauer Aktionskunst zum Thema Überwachungskameras. Und mit denen überprüft Moskau gerade, ob Coronavirus-verdächtige Menschen auch wirklich zu Hause bleiben. Und damit sind wir direkt beim Feuilleton-Thema dieser Woche. Klaus Pokatzki mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick.
Ein Stück weit macht sich die Epidemie auch in Deutschland bemerkbar. Das lasen wir in der Süddeutschen Zeitung. So könnte sich Jens Spahn anhören, denn der Gesundheitsminister unterhält ein nicht eben gesundes, womöglich sogar epidemisches Verhältnis zur Floskel. Gerhard Matzig warf einen Blick in die Sprache unserer Politik, wenn es mit dem schrecklichen Virus noch schrecklicher werden sollte, und erinnerte an solche Floskeln unseres obersten Virenbekämpfers. Ein Stück weit verselbstständigt hatte sich für Jens Spahn einst der Streit um die Gesundheitspolitik. Ein Stück weit abgewählt wurde die Große Koalition. Am liebsten würde man die Torkel-Phrase entschlossen zerstückeln, meinte Gerhard Matzig. Nicht ein Stück weit, einfach ganz und gar. Versprochen, Kollege Matzig, hier ganz und gar. Europa spürt die Angst, stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Angst vor der Panik ist mittlerweile so groß wie die Angst vor dem Erreger selbst, schrieb Joachim Müller-Jung über das Coronavirus. In dieser Lage Entschlossenheit zu demonstrieren, Quarantäne zu verordnen, Schleimhautabstriche zu verordnen und Schulen oder Museen zu schließen bis hin zum Berufsverbot sind Möglichkeiten, die auch etwa das deutsche Infektionsschutzgesetz sehr wohl zulässt. Das Virus zog sich durch die Feuilletons der Woche wie sonst kaum ein Thema. Der Karneval in Venedig ist abgesagt, titelte die Süddeutsche. Schon vor 300 Jahren wurden Feierwütige enttäuscht, damals allerdings wegen der Pest. Wie viele Kulturveranstaltungen werden auch bei uns wohl noch abgesagt? Was kommt noch alles? Nun gilt der Handschlag wegen der Corona-Gefahr als lebensgefährlich, so die Tageszeitung Die Welt zum Virus und seinen Folgen. Seit einer Woche hat es Norditalien fest im Griff. Es war eine Woche, die Italien verändert hat, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Wir erfahren von Hamsterkäufen in den Supermärkten und von der Jagd auf Atemmasken im Internet für 100 Euro. Und wir erfahren von Verhaltensvorschriften, mit der die Regierung die Ausweitung des Virus eindämmen will. Sie klingen, als wolle sie den Italienern ihre Seele rauben. Bei Begrüßungen und Verabschiedungen soll man auf die üblichen Wangenküsse und Umarmungen verzichten, zu Hause bleiben und soziale Kontakte zu anderen auf ein Minimum reduzieren. So beschreibt Karen Krüger, wie das Coronavirus die italienische Lebensart in Frage stellt. denn dazu gehört, Zuneigung durch Küssen und Umarmungen zu zeigen, den Körper sprechen zu lassen, sich öffentlich zu präsentieren. Das alles ist in Italien performative, lebensnotwendige Kunst. Und nun? All das war in dieser Woche nicht möglich. Manche trieben die soziale Einsamkeit und das Eingeschlossensein an den Rand einer Depression. Karen Krüger muss das alles nicht aus Agenturmeldungen zusammentragen. Sie erlebt das in Mailand hautnah, weil sie dort lebt, mit Mann und zwei kleinen Kindern. Es ist eine Herausforderung, Kindern zu erklären, was ein Virus ist, was geschehen könnte und warum jetzt noch mehr aufs Händewaschen geachtet wird. Bei jedem Kinderschrei, der aus der Tiefe der Wohnung dringt, schreckt man hoch und hofft im nächsten Augenblick nicht eine Platzwunde oder Schlimmeres zu sehen, denn das würde bedeuten, in die Notaufnahme zu müssen. Doch in Krankenhäusern ist die Ansteckungsgefahr besonders hoch. Ein merkwürdiger zeitlicher Zufall wollte es, dass ausgerechnet in diesen Wochen das Bundesamt für Katastrophenschutz Rezepte für ein Notfallkochbuch sucht. Verschiedene Hilfsorganisationen geben ein Kochbuch für stromlose Zeiten heraus. Und um die Einreichung von Bürgerrezepten, stand in der Wochenzeitung Die Zeit, wird nun gebeten. Gekocht wird auf der Höhe der Zeit, ohne elektrische Küchengeräte, ohne Leitungswasser. Nudelroh reicht nicht. Zur weiteren Aufklärung bei Gefahr hat das Bundesamt für Zivilschutz eine App eingerichtet namens Nina, bereitete uns Elisabeth von Tadden auf besonders heftige Zeiten vor. Humor hilft immer, lasen wir da gerne. Der Musiker Billy Joe Armstrong von der Band Green Day machte uns so Mut. Ein Grund dafür, dass die Rockmusik so fade geworden ist, liegt auch darin, dass immer mehr Musiker nur noch tiefschürfende Gefühle in ihre Musik packen wollen. Wie öde, meinte er im Interview mit der Zeit. Rock'n'Roll muss auch Spaß machen. Anderes aber auch. Kind spielt Klavier, noch stümperhaft. Großes Fressen mit Rülpser, Ave-Cäsar-Rufe, Stereo. Knochensäge, Fleischwolf, Verkauf, Hacken. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung zählt die Titel auf von roten Pappkartons, in denen einst, in alten analogen Zeiten, bei uns im Sender die Bänder mit Geräuschen fürs richtig schöne Radiomachen aufbewahrt wurden. Band von gestern, Tempi Passati. Umso verdienstvoller, dass die Berliner Hörspieldramaturgin Stefanie Hoster, schreibt Niklas Mark, viele der Bandkartons hat dokumentieren lassen. Die Fotografien werden in einer Ausstellung im alten Berliner Riashaus gezeigt, in dem heute das Deutschlandradio sitzt. Besuch nach telefonischer Anmeldung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Die Kulturpresseschau im Wochenrückblick von Klaus Pukatzki. Ich bin Britta Bürger. Gute Nacht.